Debatte zu dritt, ein Podcast von Tim Guldimann. Soll uns das Museum erklären, wer wir sind? Oder kurz, was soll eigentlich ein Museum, was soll ein historisches Museum? Das ist die Frage unserer Diskussion von heute. Ich freue mich sehr, dazu zwei sehr prominente Persönlichkeiten zu begrüßen. Zum einen Denise Donella. Du bist seit wenigen Monaten Direktorin des Schweizerischen Nationalmuseums. Und Raphael Groß, du bist Direktor des Pendant, nämlich des Deutschen Historischen Museums. Und ich freue mich, dass wir beide zu dir kommen durften. Wir sitzen hier im sehr honorigen Sitzungssaal deines Museums in Berlin. Ich selbst zu diesem Thema möchte noch erwähnen, dass ich Präsident des Schweizerischen Museumsrates bin und damit auch einen direkten Bezug habe zu dieser Aufgabe. Ich wäre froh, wenn ihr euch beide euch selbst vorstellen könnt. Denise, wir haben dich ja im Museumsrat vor einem Jahr als neue Direktorin ausgewählt, weil du uns überzeugt hast mit deiner Vision vom Schweizerischen Nationalmuseum, das ja auch jetzt, hoffe ich, etwas Thema wird von unserer Diskussion. Aber trotzdem, kannst du dich noch kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne, Tim. Vielen Dank. Auch ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich war in den letzten 10 Jahren Kuratorin. Ich habe Geschichte studiert, bin Historikerin, hatte lange einen Schwerpunkt auf das Mittelalter und die Renaissance. Und das Geschichtenerzählen, wenn ich etwas über mich sagen soll, ist wirklich das Geschichtenerzählen oder das Vermitteln von Geschichte und Geschichten war immer wichtig für mich. Nicht nur innerhalb des Museums, sondern ich habe auch mehrere Jahre in der Filmbranche gearbeitet, habe Kurzfilme gedreht, habe mich mit diesem Medium auch auseinandergesetzt. Das Schreiben ist etwas, das für mich auch sehr wichtig ist. Und das Komponieren im Sinne von auch beim Editing eines Films oder so, das sind alles Wege, um eine Geschichte zu erzählen, um Geschichten zu vermitteln. Das finde ich sehr faszinierend. Und vielleicht zu mir kann man noch sagen, eigentlich ganz ursprünglich komme ich aus den Tessiner Bergen und ich bin als Tochter von Bauern, von einer Bauernfamilie aufgewachsen und habe dann so langsam den Weg hin zum Museum gefunden.
Ist für uns eine große, sehr wichtig für das Museum, weil wir ja das ganze Land abdecken wollen und damit auch mit dir eine Präsenz der italienischen Schweiz dabei zu haben, die sonst ja etwas stiefmütterlich vom Schweizerischen Nationalmuseum behandelt wird. Raphael, du bist Historiker, Professor, hast viele Bücher geschrieben, bist jetzt Direktor des Deutschen Historischen Museums, warst zuvor Direktor des Jüdischen Museums in Frankfurt, nebst vielen anderen Funktionen. Kannst du dich noch kurz vorstellen? Dazu bist du noch Schweizer.
Jetzt hast du mich eigentlich schon sehr umfangreich vorgestellt. Vielen Dank auch für die Gelegenheit, hier mit dir und mit Denise zu diskutieren über eben etwas, was uns drei alle sehr beschäftigt, die Funktion von einem Museum, was wir tun können, was Geschichte kann. Ich bin in Zürich geboren, aufgewachsen, das Gymnasium, und später habe ich erst mal 88 hier in Berlin, wo wir eben jetzt dieses Gespräch haben, gewohnt, war dann auch in Großbritannien, in Israel. Bin ich ehrlich gesagt mehr zufällig und mehr durch eine Überredung in ein Museum gelangt, nämlich ins Jüdische Museum in Frankfurt am Main, und wo ich dann plötzlich Direktor eines mittelgroßen städtischen Museums geworden bin. Ich bin also Historiker, mich interessieren vor allem Ideen in der Geschichte. Früher hätte man Geistesgeschichte gesagt, etwas altmodisch. Und die Gebiete, über die ich gearbeitet oder nachgedacht habe, sind daneben natürlich eben die Schweiz, Deutschland, England, schwerpunktmäßig vor allem das 20. und 19. Jahrhundert.
Geschichte. Also es geht darum, man muss Geschichte vermitteln, Geschichten erzählen. Die Frage ist natürlich, was ist denn eigentlich die Mission eines Museums, was soll es? Und diese Aufgabe ist gesellschaftspolitisch. Es ist nicht einfach, das zu definieren. Interessant ist, und das hast du, Denise, hast du uns im Museumsrat ein Buch gegeben von Santo, The Future of the Museums. Da werden 28 Museumsdirektoren interviewt. Ich habe das gelesen, eigentlich festgestellt, das Interessante daran war, dass eigentlich alle sich einig sind, so wie bisher geht es nicht weiter, aber was kommt, wissen wir nicht. Und Darum glaube ich, eine Diskussion mit euch macht das gerade diese Frage interessant. Du, Raphael, hast den Auftrag definiert, indem du sagst, das Deutsche Historische Museum will ein Ort zur Stärkung historischer Urteilskraft sein. Du entleihst das, glaube ich, Hannah Arendt. Aus meiner Sicht ist das ein jüdisch-moralischer Zugang vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Weil ich habe Diskussion gehabt im Museumsrat über, was sollen wir eigentlich? Und bei uns im Gesetz, Museumsgesetz, steht Geschichte und nationale Identität in ihrer Vielfalt. Du, Denise, hast gerade gesagt, du liebst es, Geschichten zu erzählen. Da kann man auch sagen, da gibt es Identitäten. Und das macht die Sache einfach. Es fehlt gerade noch, dass man sagt, es gibt nicht eine Wahrheit, sondern Wahrheiten. Dann sind alle zufrieden und alle Katzen grau. Also was machen wir jetzt? Was ist der Auftrag? Was ist die Mission des Museums? Raphael, kannst du das festhalten, wie du das siehst? Weil mich interessiert, es geht ja nicht ohne moralisches Vorverständnis dessen, was man den Menschen zur Geschichte zeigen will oder mit ihnen über Geschichte diskutieren will.
Ja, ich denke, es ist vielleicht wichtig, wenn es auch kleinkariert ist, zu sagen, dass der Begriff der historischen Urteilskraft zwar Hannah Arendt gerne benutzt hat, und Hannah Arendt, die in Königsberg aufgewachsen ist, sie aber von einem anderen Denker übernommen hat, nämlich von Kant.
Der auch dort das ganze Leben gelebt hat.
Der aus Königsberg stammte. Und insofern ist es ein Begriff, der von Kant stammt und den ich in gewisser Weise auch in Anlehnung an Arendt ins Zentrum dessen gerückt habe, was so ein nationales Museum hier in Berlin eigentlich tun könnte. Ich möchte damit ausdrücklich sagen könnte und was mich daran interessiert, denn ich glaube, es gibt viele, viele Zugänge zu dem, was ein Museum heute tun kann, tun soll, was das für Möglichkeiten gibt. Mir erschien das auf jeden Fall, als ich hier vor etwa 5 Jahren bald angefangen habe, ein Zugang, der eben nicht in der Frage ständig bot, was ist deutsch oder übersetzt, was ist schweizerisch, sondern wie gesagt, wir sind ein Ort, wo man eine Fähigkeit vielleicht stärkt, nämlich eine Fähigkeit, die wir alle brauchen in unserem Alltag und in unserer Gesellschaft, in unserem politischen Denken, nämlich zu urteilen, und zwar zu urteilen vor dem Hintergrund dessen, was passiert ist. Und das hat mich eigentlich motiviert, das ins Zentrum zu rücken und zu sagen, wenn ich etwas erzeugen kann, was Besucherinnen und Besucher, wenn sie hier wieder rausgehen, wenn ich mich frage, was sollen die mitnehmen, dann ist es ja, das haben wir mehr als die Hälfte unserer Besucher kommen aus der ganzen Welt. Wenn ich dann also ins Zentrum stellen würde, die sollen eine gestärkte deutsche Identität mitnehmen, eine Schülergruppe aus Korea oder aus Frankreich, dann frage ich mich ein bisschen, was das dann eigentlich bedeutet. Wenn ich aber sage, für jeden, ganz egal woher er kommt, ist es wichtig, heute, in dem Moment, wo er ins Museum geht, irgendwie sein Vermögen zu stärken, wie man urteilt vor dem Hintergrund der Geschichte, dann ist das doch etwas, wo ich das Gefühl habe, dann haben wir was erreicht. Wenn ich jetzt aber sagen müsste, in einem Satz, was das ist, müsste ich auch wirklich zunächst mal kapitulieren, denn das umfasst sehr vieles und es ist schwer, es auf einen Begriff zu bringen. Der Begriff ist insofern vielleicht auch absichtlich ein bisschen vage, ein bisschen offen. Er verspricht etwas, er zeigt, dass das historische Urteilen etwas anderes ist als das im engeren Sinne, sagen wir, naturwissenschaftliche. Er ist auch anders als reine Fiktion, denn Geschichte ist für mich, und das ist wieder ein persönlicher Zugang, für mich ist das immer etwas, was zwischen einer Erzählung angesiedelt ist und einer Wissenschaft. Es ist nicht eine reine Erzählung, denn wir haben Vetorechte. Es ist aber auch nicht in dem Sinne wie eine Naturwissenschaft, etwas, was Gesetzen folgt. Und trotzdem ist es mehr als Fiktion. Und in diesem Feld bewegen wir uns.
Denise, wie siehst du das? Genau gleich? Ein großer Unterschied. Du bist in der Schweiz tätig.
Ich bin in der Schweiz tätig.
Und das erleichtert das vielleicht,
vielleicht
das historische Urteil.
Vielleicht gerade auch alles, was mit dem Begriff Identität zu tun hat, obwohl ich durchaus auch ein bisschen Mühe habe. Also, und ich sehe auch nicht die Rolle des Schweizerischen Nationalmuseums als ein Museum, das jetzt die Schweizer Identität vermitteln soll, weil das würde voraussetzen, dass man entscheidet oder weiß, was die Identität ist der Schweiz. Und ich sehe gerade in der Arbeit eines Museums und in der Vermittlung von Geschichten oder von Themen, die jetzt relevant sind für die Gesellschaft, die Chance, diese Identität, die man vermeintlich oder die man meint, es sei die Schweizer Identität, auch immer wieder in Frage zu stellen und immer wieder neu anzuschauen. Ich finde gerade zum Beispiel sehr interessant, was im Moment in der Schweiz passiert zum Thema Kolonialismus und koloniale Beteiligung der Schweiz oder Beteiligung der Schweiz am Kolonialismus. Und das stellt Werte in Frage, die wir glaubten zu haben. Das stellt auch die Rolle der Neutralität nochmals in Frage. Wie andere Themen auch. Und ich finde ganz spannend, was da dann passiert. Und ich sehe hier auch die Rolle des Museums nicht als diejenige, die dann klare Antworten bringt, sondern als ein Ort, ein Forum, ein geschützter Ort eigentlich, wo man darüber zusammen gemeinsam nachdenken kann. Und vielleicht so zu deinem einführenden Satz auch zum Moralischen. Moral finde ich ein schwieriger Begriff, aber ich finde, dass man durchaus eine Haltung haben soll als Museum. Ein Beispiel, die letzte Ausstellung, die ich kuratieren durfte, war über die Frauenbewegung, die Geschichte der Frauenbewegung in der Schweiz. Nach der Eröffnung hat mich ein Journalist gefragt, ja, wie das denn sei, mit so einem Thema positioniere sich das Schweizerische Nationalmuseum ja deutlich nach links. Und für mich war das dann sehr interessant, so eine Beobachtung, und ich musste dann sagen, die Gleichstellung zwischen Mann und Frau ist seit 1981 verankert in der Bundesverfassung. Wir reden hier nicht von links oder rechts, wir reden hier von einem Grundrecht, das anerkannt ist in der Schweiz.
Nur nicht erfüllt.
Ja, in der Umsetzung schwierig zu erfüllen ist und noch nicht ganz erfüllt, aber gesetzlich da ist, rechtlich da ist. Und da finde ich, das meine ich mit Haltung. Also das sind Werte, sind Rechte, sind für die wir auch durchaus einstehen können und sollen.
Also es sind Überzeugungen, die nicht zu verorten sind auf der Links-Rechts-Skala, denn das ist ja nicht Aufgabe des Museums, aber es sind Werte, von denen wir annehmen können, sie sind die Basis unserer Gesellschaft. Eigentlich ist die Aufklärung im weiteren Sinne. Du hast Immanuel Kant erwähnt. Ich meine, in dieser Geisteshaltung gehen wir an die Sache ran. Die Frage ist nur, du, Denise, hast den Vorteil, dass die permanente Ausstellung, die ist gemacht im Moment, irgendwann mal wird sie neu gemacht. Dort stellt sich die Frage zu sagen, ja, wer sind wir? Gibt es überhaupt eine nationale Geschichte? Ich würde das bezweifeln. André Hollenstein hat den Begriff der transnationalen Geschichte geprägt. Die wird nicht zum Ausdruck gebracht in dieser permanenten Ausstellung. Man macht einfach einen Strich zwischen dem Geschehen in der Schweiz und dann jenseits des Strichs gibt es noch das Ausland.
Nicht? Ich bin nicht ganz mit dir einverstanden.
Gut, erkläre.
Hier, also wir haben tatsächlich diese Striche, die du meinst, das sind so sogenannte Scharniere. Wir haben sie Scharniere genannt, das sind wie Blitze in der Ausstellung. Das sind tatsächlich Ereignisse, europäische Ereignisse wie die Französische Revolution, die Russische Revolution oder die Reformation, die dann wirklich einen Einfluss hatten auf das, was in der Schweiz passiert ist. Aber sie sind als Schnitt tatsächlich dargestellt. Innerhalb der Sektionen ist Europa sehr oft da, sei es beim Söldnerwesen, sei es bei den verschiedenen Religionskriegen, beim Dreißigjährigen Krieg und so. Da sieht man immer wieder, wie die Schweiz nicht alleine funktioniert hat, sondern immer im Wechselwirkung. Was wir aber nicht gemacht haben, ist diese Verflechtung als in den Fokus zu nehmen. Man hätte auch einen roten Faden daraus machen können. Das haben wir tatsächlich nicht gemacht. Und da ist die Frage auch, wofür oder welche Aufgabe hat eine Dauerausstellung? So wie sie jetzt ist im Landesmuseum in Zürich, hat sie, das war eine Entscheidung, man kann eben darüber diskutieren, da war die Entscheidung, man stellt 550 Jahre Schweizer Geschichte dar und was man mit 1000 Quadratmetern machen kann damit, ist eigentlich nur eine Art Häppchen zu geben und darauf aufmerksam zu machen, dass es die und die Themen gab, die wichtig waren. Wir können aber nicht wirklich in die Tiefe gehen. Das machen wir jetzt im Landesmuseum mit den Wechselausstellungen. Man könnte aber auch die Dauerausstellung ganz anders in einem Haus thematisieren und sagen, wir machen eine Dauerausstellung zur Schweizer Geschichte. Und der Fokus ist aber nicht eine Chronologie, die erzählt, was sind die wichtigsten Ereignisse oder Themen, sondern der Fokus ist Migration, der Fokus ist Verflechtung.
Mhm. Ich meine, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man hat die, sagen wir mal, etwas traditionelle Möglichkeit jetzt gewählt. Das erfüllt auch Erwartungen, denn Schulklassen wollen ins Museum kommen und wissen, was ist eigentlich passiert mit der Schweiz. Das ist legitim, man kann es anders machen. Aber Raphael, du hast jetzt die große Aufgabe, eine neue Dauerausstellung zu machen. Denise hat gerade gesagt, man hätte auch auf den Strang der Geschichte von Anfang bis am Schluss verzichten können und ganz anders anhand von Themen vielleicht die Sache angehen können. Aber ich stelle mir das enorm schwierig vor. Wie stellst du deutsche Geschichte dar mit dem Auftrag, jetzt mach doch eine neue Dauerausstellung? Und Menschen, die da reingehen, wollen am Schluss wissen, was ist Deutschland, was ist deutsche Geschichte und gehen raus und wissen es. Wie machst du das?
Also ich denke, es ist vielleicht vernünftig, zunächst mal zuzugeben, dass dies für jeden eine Überforderung erstmals darstellt. Es ist also nicht nur, dass man eine deutsche Geschichte schreibt, was schon ganz schön anspruchsvoll ist, und dann noch, wie es in unserem Stiftungsgesetz, wie ich finde, zu Recht drin heißt, im europäischen und internationalen Kontext, sondern dass man auch noch eine Ausstellung dazu macht, dass man also etwas, was schon als Text, als linearer Text fast nicht machbar ist, in Form von Objekten, Dokumenten und Installationen präsentiert und dann natürlich auch noch in einer Weise verständlich, dass es eben nicht nur Spezialisten, sondern jeden Bürger, jeden Bürgerin und auch Touristen und Besucher interessiert und auch erreicht. Ich glaube, es gibt da sicher nicht eine Lösung, die richtig ist, sondern es gibt unendlich viele Zugänge, dieses, was man nie erreichen wird, sich dem anzunähern und zu überlegen, wie komme ich möglichst weit, wie erreiche ich viel. Und da ist natürlich mal hilfreich, wenn man eine Vorgeschichte hat, wie jetzt bei uns. Wir hatten eine Dauerausstellung, die bis letztes Jahr hier gezeigt worden ist, über 20 Jahre lang. Die hat auf, sagen wir, etwa 10.000 Quadratmeter, vielleicht 8.000 Objekte gezeigt. Und zwar durchaus in chronologischer Abfolge von dem, was man damals aus dem Anfang der deutschen Geschichte angenommen hat. Das ist ja auch durchaus ein Thema für sich, wo man ganze Ausstellungen drüber machen könnte. Wo fängt es eigentlich an? Fängt es jetzt irgendwie bei den Germanen an? Fängt es jetzt im Mittelalter an? Fängt es vielleicht erst 1871 an? All diese Sachen sind natürlich Festlegungen, die man festlegen muss. Da war also, ging man recht weit zurück und man hat mehr oder weniger chronologisch auf zwei Etagen diese Geschichte dargestellt. Ich würde sagen, insgesamt sehr effektiv. Wir hatten ja in guten Jahren vielleicht 1 Million Besucherinnen und Besucher. Das ist nicht wenig. Und insofern auch eine prägende Ausstellung für sehr, sehr viele Menschen, die sich ja über 20 Jahre hinweg angeschaut haben. Nur gibt es eben, das ist ja der Vorteil, wenn man nachher kommt, für uns Ältere in der Geschichte, die Jüngeren genannt werden, die also später kommen, wir haben den Vorteil, dass wir dann schauen können, die Vorstellung, dass jemand einen Überblick erhält, wenn er 10.000 Quadratmeter Ausstellung zur deutschen Geschichte chronologisch sich anschaut, anhand von vielleicht 8.000 Objekten, ist insofern problematisch, als ich es natürlich versucht habe, sie ganz anzuschauen. Und man brauchte Wochen. Und die wenigsten Menschen, die hierher kamen oder kommen, nehmen sich vor, ich komme nach Berlin und schaue mir 3 Wochen die Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums an. Obwohl das, würde ich tatsächlich sagen, keine verschwendete Zeit gewesen wäre für jemanden. Denn man hätte 3 Wochen, so ist auf jeden Fall mein Eindruck, viel gelernt. Nur die meisten Leute kommen vielleicht für 1,5 Stunden oder 2 Stunden.
Marschieren durch.
Wie gehen wir damit um? Das heißt, wir müssen uns da annähern. Ich finde die Chronologie immer noch etwas ganz Wichtiges, weil ich das Gefühl habe, wie gesagt, Geschichte ist nicht reine Fiktion. Und das ist einer der Haltepunkte, die wir haben, dass wir sagen können, Hitler ist nicht im 19. Jahrhundert zur Macht gekommen, sondern im 20. Jahrhundert. Und wir wissen wann. Es gibt ein Datum. Oder die erste Versuch eines Parlaments war 1848 in Deutschland, in der deutschen Geschichte. Es gibt also Punkte, die festliegen, und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns an denen orientieren können, insbesondere in der Politikgeschichte, auch wenn sie noch nicht alles sehen. Das heißt, Chronologie brauchen wir, aber es darf nicht alles in der Chronologie haben.
Also an der Chronologie wirst du festhalten mit der neuen Dauerausstellung. Setzt du auch Schwerpunkte?
Ja, wir werden einerseits sowas wie eine Erklärung über das, was wir tun und wo wir sind, geben. Ich nenne es das Arsenal. Arsenal deswegen, weil wir sind im Zeughaus, also einer Waffenkammer, einem Arsenal. Mhm. Und das sozusagen die Instrumente sind. Wie zeigen wir das? Wie gehen wir mit Provenienzen um, unsere Objekte? Wie gehen wir überhaupt mit den Geschichten der Objekten um? Wir werden dann auch Chronologie zeigen und wir werden Vertiefungsräume zeigen. Und natürlich haben wir gleichzeitig, da sind wir genau wie in Zürich in der privilegierten Lage, dass wir auch gleichzeitig Wechselausstellungen zeigen können. Und insofern wird das natürlich auch verschränkt sein. Nicht alles, was man gerne zeigen würde, wird man in der Dauerausstellung unterbringen.
Also es geht darum, sagen wir mal, dem Publikum zu vermitteln. Man hat eine Vorstellung davon, was man denen erklären will. Interessanterweise gab es ja auch eine Diskussion über, spricht man vom Publikum? Früher sprach man von Besuchern. Dann gab es im neoliberalen Zeitalter die Frage, das sind Klienten, scheußlicher Begriff. Und jetzt geht es um Teilnehmer. Naja, das ist wie wenn in der Politik in jedem Satz gesagt wird, zusammen müssen wir was machen. Also dass man versucht, die Menschen, die ins Museum kommen, einzubeziehen in einen Dialog, in einer Interaktion. Was heißt das konkret? Denise, du hast mal dich stark gemacht, du wirst das weiter tun, für die Besucherforschung. Das heißt, man schaut einfach mal, wer kommt, was sind die Erwartungen, erfüllen wir die Erwartungen? Ist das der Ausweg, indem man einfach die fragt, die kommt, was wollt ihr? Und dann, ja?
Das ist eine kleine Zutat von vielen. Besucherforschung ist sicher nicht alles, was man machen kann, aber ich denke, die Besuchende besser zu kennen, und zwar nicht nur diejenigen, die ins Museum kommen, sondern auch diejenigen, die nicht ins Museum kommen, kann uns tatsächlich helfen, ein bisschen besser zu spüren, was wirklich funktioniert. Also die Besucherzahlen an sich, die sagen zwar etwas aus, wenn sie hoch sind, dass die Leute gerne kommen. Aber sie sagen noch nicht etwas darüber aus, ob unser Auftrag erfüllt wird, beziehungsweise ob das, was wir vermitteln wollen, dann auch wirklich ankommt und bleibt und nachhaltig ist für die Leute. Und im Sinne einer sozialen Nachhaltigkeit, sage ich jetzt mal, oder wie nachhaltig ist unser Beitrag, den wir leisten für die Gesellschaft. Also in diesem Sinne denke ich sicher, dass eine bessere Kenntnis der Besuchenden wichtig ist. Wir haben zum Beispiel auch bei der Dauerausstellung einen Schritt gewagt 2019 und sind bis in die Gegenwart gegangen. Das war so ein bisschen lange die Frage, ja, sollen wir mit dem 20. Jahrhundert aufhören oder gehen wir bis in die Gegenwart? Wir haben da einen Raum geschaffen, sehr audiovisuell, interaktiv. Man kann da spielen, sich mit Herausforderungen der Gegenwart, wie die Artificial Intelligence, die Klimaveränderungen oder so, auseinandersetzen. Aber nur anhand der Beobachtungen, die wir einfach so machen, weiß ich nicht ganz genau, ob dieser Raum funktioniert oder nicht. Ich finde den Ansatz aber weiterhin interessant. Aber bevor wir jetzt die Videos, die wir da haben, erneuern, muss ich mehr wissen über was funktioniert und was nicht und was die Bedürfnisse auch sind. Wollen die Leute mehr teilnehmen, eben die Teilnahme? Wollen sie eher mehr Dinge erklärt bekommen? Also das finde ich so sicher ein wichtiger Schritt.
Du hast ja schon begonnen mit dieser Publikumsforschung. Was ist daraus gekommen, was einen direkten Einfluss auf die Orientierung der Museumsarbeit ausübt?
Wir haben begonnen beim Schloss in Prangin. Das Schweizerische Nationalmuseum besteht ja aus drei Museen. Das Landesmuseum in Zürich, das Forum Schweizer Geschichte in Schwyz und ein Schloss in Prangin bei Nyon am Genfersee. Und dort hat uns die Besucherforschung schon tatsächlich ein paar sehr interessante Dinge gezeigt. Und das Interessanteste und Überraschendste fand ich, dass die Bevölkerung oder die Leute, die befragt wurden in der französischen Schweiz, das Schloss kennen. Es ist wirklich ein Begriff, aber nicht unbedingt hingehen, weil zum Beispiel der Weg sehr umständlich ist hin. Aber das, was wir nicht wussten, wir wussten, dass der Weg schwierig ist, man muss den Zug nehmen bis nach Nyon, dann den Bus und so, aber was wir nicht wussten, ist, dass das Schloss so bekannt ist. Und das ist auf jeden Fall, da ist Potenzial da, das wir nutzen können. Wir müssen jetzt irgendwie schauen, wie die Leute besser zum Museum kommen können. Aber das wussten wir nicht.
Ob sie überhaupt reinkommen. Es gibt ja Schwellenängste, nicht? Vom Museum. Das ist so hohe Kultur und was soll ich im Museum? Und es gibt ja Ausstellungen, beispielsweise Games, wo es darum ging, die Computerspiele darzustellen.
Das war ein Riesenerfolg. Das war so überraschend. Also wir hatten noch nie so viele Besuchende seit Eröffnung dieses Museums, dieses Schlosses, wie jetzt letztes Jahr in einem Pandemiejahr mit dieser Videogames-Ausstellung.
Das heißt, es geht ja darum, auch einmal diese Schwellen zu überwinden. Man kann sie überwinden, indem man überhaupt den Begriff des Gebäudes überwindet und sich sagt, ein Museum kann auch, wie in New York, dieser Highway, wie heißt es da?
Ein hochgelegener Weg.
Genau. Ja, ja. Oder es kann eine Garage sein, oder es kann irgendwas sein, aber man hat jetzt Museen, das sind wie Tempel, und da stellt sich das Problem, wie überwindet man die Schwellenangst? Raphael, hast du dich auseinandergesetzt mit der Frage, gibt es die Schwellenangst gegenüber dem Deutschen Historischen Museum, das hier sehr honorig auf der Museumsinsel, also dort, wo alle Museen sich konzentrieren in Berlin, gibt es das oder siehst du da gar kein Problem?
Also wir sind, um da geografisch genau zu sein, gerade nicht auf der Museumsinsel, sondern wir sind daneben. Unter den Linden und die Leute gehen sozusagen da dann über die Brücke zur Museumsinsel, zum neuen Simon-Galerie. Wir sind natürlich sehr privilegiert über den Ort, an dem unser Gebäude sich befindet, weil es ein Ort ist, wo sehr viele Menschen einfach hinkommen und die Dichte der Museen ist enorm, jetzt natürlich nochmal gestiegen durch unser Nachbar, das Humboldt-Forum, das neu aufgebaute Schloss, wo vorher der Palast der Republik war. Ja, wir haben uns natürlich im Haus viel auch mit Besucherforschung beschäftigt, mit der Frage der Barrierefreiheit, wie es in Deutschland oft heißt, mit der Frage, wie niederschwellig ist unser Angebot und auf welchen Ebenen. Ich glaube, dass als ich hierher kam, insofern kann ich das auch ohne mich zu loben sagen, wir vielleicht das Museum, das Historische Museum in Deutschland schon waren, was in dieser Hinsicht am allermeisten differenziert hat in seinem Angebot. Wenn Sie zu uns in eine Wechselausstellung kommen, und das eben schon jetzt seit der Zeit, seit ich hier bin, also noch von meinen Vorgängern in die Wege gerückt, dann finden Sie Angebote für Blinde, für kognitiv Eingeschränkte, für Menschen, die sich im Raum nicht orientieren können, die eine leichte Sprache besser haben wollen, die nur über Video oder als Taubstumme etwas wahrnehmen können. Wir versuchen also sehr, sehr verschiedene Angebote zu machen an verschiedene Teile der Bevölkerung, weil wir ja als letztendlich 100% vom Steuerzahler finanzierte große Einrichtung auch ein Interesse haben, dass jeder, der hier lebt, auch davon profitieren können kann, was wir machen. Also insofern ist es für uns letztendlich ein von der Politik uns zunächst mal aufgetragen, eine Aufgabe. Und nun kann ich aber nicht sagen, dass das alle hier im Haus, wir sind ein großes Haus, sind vielleicht 250 Menschen, die hier arbeiten, also ein ganz, ganz kleines Dorf. Und da gibt es quasi alle Meinungen, die versammelt sind, unter 250 Menschen, die zusammenarbeiten. Die einen finden es gut, die anderen nicht. Die einen finden, das ist viel zu viel, das zerstört die Ästhetik des Blicks und der Darstellung. Die anderen finden, man sollte noch weitergehen. Alles ist da, etwa bei der einfachen Sprache von vielen, ja, wie kann man Themen, die wir hier darstellen, die so differenziert von uns bearbeitet werden, auf so eine Form bringen. Ich selber muss sagen, dass ich eine wahnsinnig schnelle Entwicklung persönlich durchgemacht habe in der Zeit. Ich muss zugeben, dass ich nicht nur begeistert war am Anfang von all diesen Möglichkeiten, die hier da sind, und mehr und mehr gelernt habe. Ich sage ein Beispiel, wir haben wirklich nicht so viele Blinde, die zu uns kommen, aber jede unserer Ausstellungen versucht, auch für Blinde ein Angebot zu machen über die Führung am Boden, über Modelle, über haptische Dinge. Unterdessen ist es so, wenn wir Eröffnungen haben, haben wir fast immer auch im Publikum Menschen mit einem blinden Hund da sitzen, die das offenbar wichtig finden, dabei zu sein. Und ich habe dann gemerkt, das ist eben so, dass wenn in einer Familie einer oder eine sehbehindert ist, dann geht die Familie als solche nicht mehr ins Museum, wenn es dort für die Person, für dieses Kind vielleicht nichts zu sehen, zu tun gibt. Und insofern ist diese Form der Inklusion tatsächlich eine Aufgabe, die weit über das hinausgeht, was man vielleicht statistisch sich vorstellt, dass es, dass es sich lohnt, dass man das alles ausgibt. Ich würde sagen, wenn man es kann, ist es toll. Und wir können es, und ich bin da sehr, sehr froh darum. Die andere Frage der Besucherforschung, wenn ich noch ein Wort sagen kann, ich war auch da sehr skeptisch. Ich habe, weil ich selber skeptisch war, weil viele, die hier in dem Raum, wo wir hier sitzen, auch sehr skeptisch waren, gerade die Wissenschaftler von der Abteilung Sammlung, habe ich gesagt, lass uns mal alle einen Versuch machen, dass wir die Fragen, die dann gestellt werden, für uns vorher beantworten. Was glauben wir, wird rauskommen? Und dann vergleichen wir es nachher mit dem, was rausgekommen ist. Ganz einfacher, primitiver Test.
Und da gab es einen Unterschied.
Und ich habe unglaublich viel gelernt. Also ich bin praktisch überall falsch gelegen. Und ich muss sagen, das ist doch irgendwie eine faszinierende Sache, wenn man dann sieht, wie ein professioneller Besucherforscher einem die Augen dafür öffnet. Ganz kurz zusammengefasst, was die Menschen hier eigentlich wollen, ist auch ganz einfach, die wollen irgendwie etwas lernen.
Ja, hierher, aber es geht ja nicht, was sie wollen, glaube ich, ist nicht so sehr, dass sie Informationen wollen, sondern sie wollen Orientierung, das ist nicht das Gleiche.
Ja, da müsste man dann vielleicht nochmal begrifflich genauer hinschauen. Ich habe es jetzt so allgemein gesagt, ich glaube, dass es auch nicht zu differenziert in so einer Besucher, weil da sehr viel abgefragt wird. Aber es ist auf jeden Fall was anderes, als wir vielleicht gedacht hätten. In unserem Haus wird sehr viel von den Objekten her gedacht.
Ja, dazu kommen wir noch.
Weil wir eine Sammlung haben. Die Menschen denken aber vielleicht weniger von den Objekten her, als wir es denken.
Bevor wir zu den Objekten gehen, weil ich das eine ganz interessante Frage finde. Umbruch. Wir haben Pandemie und wir haben Digitalisierung. Und wir wissen, es verändert sich ganz viel. Gibt es, Denise, Hinweise, wie du glaubst, dass beide Faktoren, was lernen wir aus dieser Pandemie, beziehungsweise wie sieht die Museumswelt nach der Pandemie aus? Inwiefern unterscheidet sie sich von zuvor? Und was verändert sich vor allem über die enormen Möglichkeiten der Digitalisierung, die ja bis zum Punkt hin gedacht werden könnte, braucht man überhaupt noch ein Museum materiell? Könnte man nicht alles virtuell veranstalten?
Also vielleicht, um gleich darauf anzuknüpfen, ich denke nicht, dass das Museum nur virtuell dann sein kann eines Tages. Aber es sind tatsächlich wichtige Fragen, die du ansprichst in Verbindung mit der Pandemie, mit denen wir uns wirklich tägliches beschäftigen. Und zwar einerseits ist diese Pandemie wirklich ein Einschnitt oder gibt es nachher oder bald dann wieder so ein bisschen dieses Gefühl, ja, back to normal, so schnell wie möglich. Und es gibt ein bisschen beides, man spürt ein bisschen beides und ich glaube, niemand kann jetzt sagen, wie es dann wirklich sein wird und wie stark dieser Einschnitt sein wird. Aber was ich sagen kann, auf jeden Fall, was die Schweiz betrifft, aber ich denke, das trifft auch auf viele andere Museen zu, ist, dass man in dieser Pandemie tatsächlich die Möglichkeiten der digitalen Welt entdeckt hat. Das haben wir auch gemacht. Also wir haben dann viele Ad-hoc-Lösungen eingeführt während der Pandemie und jetzt gilt es, die auch so zu entwickeln, dass sie dann auch wirklich in Zukunft ein virtuelles Museum darstellen können. Aber ich sehe das virtuelle Museum als eine Art Erweiterung vom Museum vor Ort und nicht als einen Ersatz für das Erlebnis vor Ort. Aber durchaus als eine große Chance. Ich denke zum Beispiel an die sogenannte fünfte Schweiz, also an die Schweizerinnen und Schweizer im Ausland, die sich durchaus interessieren für unsere Inhalte. Das haben wir per Zufall, also ohne es wirklich Werbung dafür zu machen, gemerkt bei den virtuellen Führungen, die wir dann eingeführt haben. Da kamen da auch Leute sozusagen auch, also haben sich eingeschaltet aus Amerika, aus Australien, aus ganz Europa. Da gibt es tatsächlich ein Publikum für unsere Geschichten und ich sehe da auch tatsächlich Möglichkeiten im Sinne der Inklusion. Und das ist, wie Raphael vorher sagte, wirklich auch ein sehr wichtiges Thema bei uns, die Möglichkeit, auch Leute anzusprechen, die im Altersheim sind, die im Spital sind und die wirklich nicht physisch ins Museum kommen können. Aber nicht eben, wie gesagt, als Ersatz. Was vielleicht ich noch sagen kann, ist, dass in Bezug auf die Pandemie eine der Fragen, die wir uns jetzt wirklich stellen, ist, beim Landesmuseum in Zürich hatten wir vor der Pandemie ein Drittel der Besuchenden waren internationale Touristinnen und Touristen. Und diese kommen nicht so schnell wieder zurück und vielleicht auch gar nicht mehr so wie vorher. Ich glaube, da verändert sich tatsächlich etwas in der Art und Weise, wie wir in Zukunft reisen werden. Und da ist für mich wirklich die Frage oder eine Folge der Pandemie, dass man sich mit der lokalen Bevölkerung, mit dem lokalen Publikum sich wieder intensiver auseinandersetzt. Mhm. Und die große Frage ist für mich, und ich habe dazu noch keine Antwort, ist, wie können wir neue Communities, neue Gruppen wirklich einbeziehen, die jetzt nicht ins Museum kommen und auch vielleicht nicht das Gefühl haben, sie werden in unserem Museum etwas finden, das mit ihnen etwas zu tun hat. Aber da möchte ich es wirklich Energie investieren.
Mhm. Du hast, um jetzt zurückzukommen auf den Aspekt der Objekte, du hast, wie du deine Vision des Museums vorgestellt hast, einen ganz interessanten Gedanken da vorgestellt, nämlich, dass das Museum auch einen Beitrag dazu leisten kann, überhaupt in der Zusammenarbeit mit der Akademie, mit den Universitäten, das Fach Geschichte in dem Sinne zu beeinflussen, dass die sehr einseitige Konzentration von Geschichte als Fach auf die Schrift erweitert wird, auf den Bezug auf die Objekte. Wir haben in Affoltern ein Lager, nenne ich mal so, das Sammlungszentrum. Dort sind 1 Million Gegenstände der Schweizer Geschichte inventarisiert und gelagert und ist eigentlich Ausgangspunkt für Geschichte anders anzugehen. Siehst du hier die Möglichkeit, dass man, sagen wir mal, im Studium der Geschichte oder auch ganz generell im gesellschaftlichen Verständnis von dem, was Geschichte ist, etwas wegkommt von der Schrift als Bezug?
Ja, das ist für mich ein wirklich wichtiges Thema und das kommt von den Gelegenheiten, die ich hatte, immer wieder mal an der Universität zu unterrichten, zum Thema so Geschichte kuratieren, wie bringt man Geschichte in den Raum und wo ich wirklich immer wieder feststellen musste, bei den Studierenden ist es immer noch so, dass wenn sie an historische Quellen denken, denken sie zuerst immer noch an schriftliche Quellen. Und in unserem Museum, wie auch in allen anderen Museen, die eine Sammlung haben, wir haben ein materielles Kulturerbe, das meiner Meinung nach in vielen Bereichen noch zu wenig zum Zug kommt, sozusagen. Also im Textilbereich, bei den Fachhochschulen zum Beispiel in der Schweiz, da ist das Bewusstsein viel stärker da, weil es auch Fächer sind, die viel mehr auch mit Materialien arbeiten. Und wir haben auch viel mehr Leute, die uns fragen, ob sie in unseren Sammlungen forschen können. Aber ein Bewusstsein zu wecken für den Wert des materiellen Kulturerbes, das wir aufbewahren dürfen, das finde ich wichtig, auch im Hinblick auf die Digitalisierung. Da sind wir am Überlegen, wie können wir dieses materielle Kulturerbe sichtbar machen und
zugänglich.
Zwar so für die ganze Welt, dass die ganze Welt im Prinzip idealerweise damit forschen kann.
Raphael, ist das für dich etwas provokativ zu sagen, du bist Historiker. Ich behaupte mal schriftorientiert, dass du sagst, jetzt, wo du einen großen Keller hast mit ganz vielen Gegenständen, hat sich dein Verständnis von Geschichten geändert im Sinne des Bezugs auf die Objekte oder verteidigst du die Schrift?
Ja, vielleicht bin ich ein hilfloser Fall und sollte mich jetzt nicht als jemand darstellen, der ich nicht bin, auch wenn wir ähnlich wie das Landesmuseum etwa 1 Million Objekte haben, also so eine ähnliche Größenordnung haben, als in gewisser Weise ja, Bewahrer eines nationalen, kulturellen, materiellen Erbes. Ich glaube aber auch, dass diese Depots, dieses Erbe, was wir aufbewahren, nicht in der Weise da ist, dass wir jetzt ständig nur davon ausgehend überlegen sollen, wie wir Geschichte, wie wir Ausstellungen machen, sondern die sind eben auch ein Hilfsmittel für uns, um Themen zu setzen, die wir als historisches Museum zeigen wollen. Denken Sie, letztes Jahr habe ich 2 kunsthistorische Wechselausstellungen gezeigt, die hier in der Kunstwelt Furore gemacht haben. Wir sind, glaube ich, 7-mal mit diesen beiden Ausstellungen als wichtigste Kunstausstellung des Jahres gewählt worden, bei Monopol etwa.
Was war das?
Zur Geschichte und Politik der Documenta, ein Thema, was jetzt wieder seit einer Woche hochaktuell ist, allerdings 15. Wir haben von der Documenta 1, 55 bis 10 die Ausstellung gemacht und also quasi zu der Geschichte des Bruchs mit der anti-entartete Kunstpolitik des NS nach 45, der Hinwendung zur Moderne. Auf der anderen Seite haben wir gleichzeitig eine Ausstellung gemacht zur Kontinuität der antimodernen Kunst, den Lieblingsmaler der Nationalsozialismus,
die weitergelebt haben und gewirkt haben.
Begnadeten Liste, ja. Die weit nach 45 eben den öffentlichen Raum mit ihren Werken großem Maße geprägt haben und heute noch prägen. Das haben wir in diesen beiden Ausstellungen nebeneinander gezeigt und riesiges Echo damit gehabt. Ich glaube schon, also das, was ich vielleicht beitragen kann zu dieser Vermittlung ist, seit ich hier bin, unterrichte ich jährlich 2 Seminare an der Universität Leipzig und die sind immer gleich aufgebaut, die heißen immer Ausstellen und dann kommt Arendt oder Ausstellen Documenta oder Ausstellen Weimar oder jetzt mache ich Ausstellen Gewalt. Und da versuche ich immer mit den Studierenden in Leipzig zu überlegen, wie können wir, und zwar sind das immer reale Ausstellungsthemen, die ich unterrichte, die ich plane, wie können wir gemeinsam sowas entwickeln? Und insofern versuche ich sie darüber und auch mich, nicht nur sie, sondern mich und sie dazu zu bringen, zu überlegen, wie kann man daraus überhaupt eine Ausstellung machen? Weil meistens sind bei mir die Ausstellungsthemen durch mein eigenes Interesse nicht solche, die jetzt von einem Objektbestand herkommen, sondern sie kommen von einem Thema oder einer Person oder einem Denken. Und dann überlege ich mir, oh, und wie kann ich das jetzt visualisieren? Und in den letzten doch 10, 15 Jahren ist es mir, glaube ich, manchmal gelungen, aber es ist immer schwierig und man muss es sich immer fragen, wie.
Du hast etwas gesagt, was mich zur letzten Frage bringt, nämlich, was ist die Ambition? Du hast gesagt, du hast Themen gesetzt. An sich, glaube ich, sollte ein Museum, das so viel Steuergelder bekommt, wie unser Nationalmuseum oder das Deutsche Historische Museum, sollte doch imstande sein, Themen in der Gesellschaft in dem Sinne zu setzen, dass man macht eine Ausstellung und dann wird gesellschaftlich darüber diskutiert. Das wäre doch so, sagen wir mal, ein bisschen ein Anspruch. Oder umgekehrt, wenn man das tut, dann kann man hoffen, man trifft den Zeitgeist. Es weiß zwar niemand so recht, was das ist, aber es gibt ihn offensichtlich. Wir haben im Museumsrat mal darüber diskutiert und sind zumindest zum Schluss gekommen, es gibt ihn. Man kann nicht sagen, es gibt keinen Zeitgeist, aber wir wissen im Moment, wo man eine Ausstellung plant, noch nicht, was ist Thema in 2 Jahren. Und du hast, Raphael, gesagt, ein Thema setzen. Ist das möglich oder ist es überhaupt der Anspruch? Weil der Erfolg der Museumsarbeit kann man ja nicht quantitativ an den Besucherzahlen messen. Das geht ja nicht. Das ist gut, wenn man sie hat, die Besucher, aber man will ja gesellschaftspolitisch auch etwas erreichen. Ist das überrissen, wenn man sagt, das wäre doch eigentlich schön, man bestimmt den gesellschaftlichen Diskurs oder kann man es gleich vergessen? Dönis, hast du diesen Anspruch?
Es ist eine schöne Vision. Also schön wäre es, wenn wir tatsächlich es schaffen würden, immer auch gesellschaftliche Debatten anzustoßen und zu prägen vielleicht. Gerade ich glaube nicht, dass das so einfach ist und ich bin mir auch nicht sicher, dass das immer nötig ist, weil was für mich fast noch wichtiger wäre, ist, dass wir wichtige Themen für die Gesellschaft aufgreifen können. Ich spreche gerne von Werkzeugen. Idealerweise würde ich gerne mit dem Schweizerischen Nationalmuseum unserem Publikum Werkzeuge in die Hand zu geben, um durch die Vergangenheit ihre Gegenwart auch besser zu verstehen, also im Sinne einer Orientierung und dann auch besser sogar im Idealfall Entscheidungen, die sie heute treffen müssen, bewusster zu treffen für die Zukunft. Und auch mit einer einzigen Ausstellung ein Thema zu setzen oder sich durchzusetzen in der Gesellschaft, habe ich jetzt auch, und ich komme zurück auf diese Ausstellung Frauenrechte, das stark an dem Thema war, dass gleichzeitig sehr viele andere Institutionen sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und da denke ich, die Stärke liegt vielleicht eben tatsächlich auch in der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, wo man sagen kann, wir zusammen können vielleicht ein Thema setzen oder wirklich Dialog und Diskurs fördern. Und dann, wenn man Werkzeuge in die Hand gibt, dann gibt es Debatten, dann gibt es ein Nachdenken und ich denke, wenn wir es schaffen würden, Nachdenken zu fördern im Museum, aber auch dann nach dem Besuch im Museum, das wäre sehr schön.
So. Ist möglich. Du hast mit deiner Frauenausstellung, und die hieß interessanterweise Frauen.Rechte. Das war eine ganz klare Aussage, das hat mir sehr gefallen, auch in der Art, wie es dargestellt worden ist. Man könnte sagen, die Männer sind da aus meiner Sicht etwas in dem Sinne zu kurz gekommen, dass ich mehr darüber hätte erfahren wollen. Ihre Funktion als Bremsklötze in einer gesellschaftlichen Entwicklung, aber trotzdem, ein Thema wurde gesetzt und es hat einen großen Erfolg gehabt. Raphael, hast du so etwas erlebt? Du hast erwähnt die Dokumente-Ausstellung. Planst du etwas, wo du denkst, doch, das sollte den Anspruch erfüllen, hier Themen so zu setzen, dass man danach darüber diskutiert?
Also ich habe von Anfang an gesagt, das Deutsche Historische Museum mit einem Kino, mit 4 Ausstellungsflächen plus eine Dauerausstellung plus einen Raum, wo man bis 800 Personen unterbringen kann, plus Gastronomie, ein Ort sein soll, wo Diskussionen geführt werden, wo ein Forum da ist für Diskussion um Geschichte, zu dem, was ich eben als Stärkung historischer Urteilskraft auch benennen will. Ich glaube, was vielleicht wichtig ist, ist A, man kann das natürlich nicht so planen. Man kann es am wenigsten planen, wenn man denkt, man orientiert sich an Jubiläen. Das ist das, was, als ich hierher kam, mir sehr schnell klar wurde. Es gibt unendlich viele Jubiläen, die man begehen kann, die aber kein Programm ausmachen. Das heißt, die reine numerische Anhäufung von Zahlen ergibt noch kein Thema, was wichtig ist. Weder für die Deutsch-X-Beziehung noch die Y-Beziehung noch dieser Krieg noch dieser Friedensschluss noch das. Alleine das Jubiläum hat nichts mit der gegenwärtigen Bedeutung eines Datums aus meiner Sicht zu tun oder recht selten. Das kann sich mal überschneiden, aber es ist dann ein ziemlicher Zufall. Mhm. Insofern habe ich mich immer sehr davon zurückgehalten und immer gesagt, nein, Jubiläumsausstellungen machen wir nicht. Mhm. Das ist einfach nicht in meinem Programm. Mhm. Genauso wenig wie Buchvorstellungen, denn es gäbe einfach zu viele, die wir zur deutschen Geschichte vorstellen können und da hat man dann am Schluss kein Programm mehr, sondern man muss über ein Programm nachdenken. Meistens sind es dann die Themen, wo ich sagen würde, ich habe ja eingangs auch zugegeben, dass ich sehr stark eben wie als Autor auch bei Ausstellungen nachdenke. Ich glaube, ein Buch kann man nicht erfolgreich schreiben, wenn man denkt, das möchten die Leute lesen, sondern man muss selber überlegen, was würde mich wahnsinnig jetzt interessieren als Buch, was ich schreiben
will. Dann kommt der Erfolg.
Und bei den Ausstellungen auch. Und Insofern habe ich, glaube ich, vor allem Ausstellungen gemacht, die dadurch erfolgreich wurden, dass mir alle zuerst sagen, damit kann man gar keine Ausstellung machen.
Das ist.
Ich habe 2008 eine Riesenausstellung gemacht, die in Frankfurt und hier stattgefunden habe, zu Raub und Restitution, 2008.
Das war?
Also vor 13 Jahren.
Pionierhaft.
Und ich würde sagen, der Katalog ist immer noch sozusagen irgendwo durch ein Standardwerk oder zu Ignaz Bubis oder zu Frankfurt und die Frankfurter Schule oder das Symposium, über, wo wir öffentlich diskutiert haben, wie gehen wir mit einer Restitutionsanfrage um, zu einer Säule, die in unserer Sammlung ist.
Das Kreuz.
Cape Cross, eine Wappensäule aus Namibia. Mhm. Da haben wir über 400 Teilnehmer gehabt aus der ganzen Welt, die darüber diskutiert haben, was sollen wir jetzt machen, was ist eine faire und gerechte Lösung und nicht irgendwie ein Justiziar damit beauftragt, das zu machen. Also ich glaube, man findet immer wieder Sachen, oder Wesen und Wert der Demokratie, habe ich einen Buchtitel von Hans Kelsen, über den
Kelsen
ich arbeite, zu einer Ausstellung gemacht. Jeder hätte gesagt, das kann doch nicht funktionieren.
Es hat funktioniert.
Wir hatten auch ein Demokratielabor gleichzeitig und ein Thema, was hier natürlich vor allem nach Brexit und nach Trump sehr viele Menschen interessiert. Wie ist das Wesen und der Wert der Demokratie und wie schützen wir das fast? All diese Themen funktionierten und haben zu Debatten geführt. Und ich hoffe auch dieses Jahr, wir machen ja wieder so ein Tandem. Diesmal war meine Frage, ich wollte eigentlich eine Ausstellung machen über den Kapitalismus. Und zwar deswegen, weil ich das Gefühl habe, wir reden alle darüber, aber wir wissen doch gar nicht, was es ist. Und jeder hat eine andere Vorstellung. Und da habe ich gemerkt, es ist unendlich. Ich werde es nie in den Griff kriegen. Da habe ich also zwei Pole rausgezogen, die im 19. Jahrhundert darüber nachgedacht haben, Marx und Wagner.
Das ist gesagt, ja.
Okay, wir schauen uns den Kapitalismus von diesen zwei.
Also das Interessante, was mir jetzt in der Frage der Ambition herausgekommen ist für mich, ist, es geht darum, die richtigen Fragen zu stellen. Also die Fragen, die relevant sind. Und da muss man nur etwas herumschauen, was ist Sache, um diesen Fragen nachzugehen. Also in diesem Sinne, ich kann nur euch beiden sehr viel Glück wünschen, nicht so sehr in der Beantwortung der Frage, sondern im Stellen der Frage. Die Antworten kommen dann automatisch. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Dank.